In unserer letzten Folge haben wir schon kurz über das Thema Fleischersatz gesprochen. Also wer uns fleißig hört, der wird da wahrscheinlich genauso gespannt zugehört haben wie ich. Da ging es nämlich um das viele, viele Grillen jetzt gerade während der Fußball-EM. Ein wichtiges Thema, denn der durchschnittliche Fleischkonsum ist in Deutschland immer noch sehr hoch. Wer also was für sich und die Gesundheit tun möchte, sollte sich auf jeden Fall mal mit Alternativen vertraut machen. Und darum, lieber Alex, wollen wir heute mal schauen und dich natürlich ausquetschen und vor allen Dingen wissen, wie kann ich denn tierische Produkte sinnvoll ersetzen? Es wird, glaube ich, sehr spannend.
Ja, denn das ist ja eigentlich erstmal wirklich die übergeordnete Frage. Brauche ich für eine gesunde Ernährung überhaupt noch tierische Produkte? Diese Frage steht ja heute letztendlich erstmal über allem. Und das ist ja ein super spannender Aspekt, weil es gibt ja ganz viele Produkte, wo man sagt, ja, das sind schon total die tollen Alternativen. Bei anderen Produkten sind schon vielleicht extrem viele Zusatzstoffe mit drin, wo man sagt, nee, lieber Finger weg davon, dann esse ich lieber wirklich das Stück Fleisch, da weiß ich, was ich habe. Also das sind, glaube ich, sehr, sehr viele interessante Fragen, die das ganze Thema umranken. Und das müssen wir unbedingt mal näher erläutern.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Tierische Produkte bedeutet nicht nur das fette Steak vom Grill beim Fußballschauen. Davon gibt es jede Menge im Kühlschrank. Wenn wir mal schauen, da steht der Käse, die Milch oder natürlich die Butter. Dennoch erstmal klassisch der Blick aufs Fleisch, Alex, weil das, glaube ich, das ist, was momentan gerade mit der Grillsaison viele, viele Menschen beschäftigt. Häufigste Variante beim Fleisch ist ja Soja, dicht gefolgt von Weizenprotein. Du sagst aber, das geht besser. Was sind denn wirklich gute und vor allen Dingen auch ja schmackhafte pflanzliche Alternativen?
Ja, ich glaube, wir müssen erstmal klären, warum du jetzt genau schon selber diesen Satz reinbringst. Weizenprotein, Soja, scheinst ja wohl nicht so cool zu finden. Warum findet denn Alex das nicht cool? Ich glaube, das Wort Soja, Thorsten, da braucht man nicht allzu lange drüber reden, oder?
Genau, darum habe ich es mit so einem süffisanten Unterton formuliert, gerade meine Frage, weil ich weiß, du gehörst in Deutschland unter den Top 10 der Sojahasser, wahrscheinlich auf den oberen Plätzen, je nachdem, wie es zubereitet ist natürlich, ja.
Genau, ich weiß nicht, wie viel Konkurrenz ich habe, aber ich bin bestimmt ganz weit vorne. Nein, das, was mir dabei wichtig ist, es geht nämlich erstmal um die Differenzierung zwischen Soja und Tofu. Das ist mir nämlich ganz wichtig, erstmal voranzustellen, denn ich habe extra mal mir die Mühe gemacht, mein schönes Ernährungsprogramm aufgeklappt an meinem Laptop und eine Vergleichstabelle mir ausdrucken lassen von Sojabohnen im Vergleich zu Tofu. Denn Tofu ist ja nur hergestellt aus der Sojabohne. Und das ist das, was ganz wichtig ist voranzustellen. Denn ich habe das Ganze mal in einer Tabelle gegenübergestellt bezüglich Vitaminen, Nährstoffen, Mineralstoffen, also Mengen, Spurenelementen. Und nur mal so eine Idee zu haben, Thorsten. Wenn wir uns mal so gewisse Bereiche angucken, Sojabohnen, Nährwerte auf 100 Gramm. Wie gesagt, ich bin ja ein Sojabohnen-Fan, also in der Natursubstanz. Beispielhaft so knapp 1 Milligramm Vitamin B2. Hat noch 0,07 Milligramm als Tofu. Das heißt ungefähr 10%. Vitamin B3 hat 1,6 Milligramm, als Tofu 0,2 Milligramm. Also, wenn wir uns das mal überlegen, ich sage es jetzt mal ganz gemein, von der Sojabohne zum Tofu hast du circa noch 10% der Inhaltsstoffe. 10%. Bei einzelnen Vitaminen, Mineralien mehr oder weniger. Aber ich sag mal ganz böse, du hast nur noch ein weißes Stück Pappe da liegen. Und dann wundere ich mich halt, warum einer so ein tolles Produkt wie Sojabohne nimmt und daraus so was Schlechtes wie Tofu herstellt. Das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig für mich damit umzugehen. Und auch wenn jemand sagt, der wäre super viel Eiweiß drin, ey, ganz ehrlich, 100 Gramm Sojabohnen haben 37 Gramm Eiweiß, Tofu 8 Gramm. Also, ey, da wird es dann langsam schwer, dass ich einem das noch glaube. Und das zweite Thema, was du ja gerade eben angesprochen hattest, ist das Weizenprotein. Thorsten, kannst du dir vorstellen, was Weizenprotein überhaupt ist? Weil das klingt ja immer so toll.
Ja, also es ist, ich sag mal, das normale Protein, was man ja wirklich aus hochwertigen Eiweißprodukten kennen, ist es definitiv nicht. Ich glaube, es ist einfach was Minderwertiges, was zumindest so ein bisschen den Geschmack oder den Zweck erfüllen soll, aber es nicht wirklich ist.
Perfekt hergeleitet, weil es ist wirklich minderwertig, muss man böse zu sagen. Denn wir haben ja schon häufig über das Thema Gluten und Glutenunverträglichkeit gesprochen. Viele, die uns zuhören, haben das Thema dann ja auch schon ein paar Mal gehört in unserem Podcast. Und Weizenprotein ist nichts anderes als pures Gluten. Das ist nichts anderes. Da ist nur das ganze Klebeeiweiß, die Stärke wurde rausgewaschen und es bleibt nur noch Gluten übrig. Und aus purem Gluten bastelst dir dann meinetwegen Schnitzel oder so. Das müsste eigentlich das Glutenschnitzel heißen. Und das ist dann halt einfach ein bisschen schwierig, wenn ich mir vorstelle, dass nicht jeder damit natürlich ein Problem hat. Ich will jetzt auch nicht allen Leuten zu nahe treten, aber viele Leute haben ja Probleme mit hohen Glutenanteilen, dass das schwer verdaulich ist. Ja, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man damit sowas um die Ecke kommt. Und da gibt es mittlerweile wirklich, wie du schon eingangs erwähnt hattest, ganz viele neue, tolle Alternativen, dass das auf Erbsenproteinbasis ist, ob das eine Jackfrucht ist, ob ich da viele andere Alternativen mit reinbringe, über Linsen, über Erbsen, Bohnen, egal aus welchen Geschichten ich mir da Sachen basteln kann, die viel, viel besser sind als jetzt Soja- oder Weizenprotein.
Wo wir gerade beim Thema Basteln waren. Was ich ja auch so ein bisschen eklig finde, dazu habe ich mal vor ein paar Wochen eine Fernsehreportage gesehen. Das ist künstlich erzeugtes Fleischgewebe, das auf Basis von lebenden tierischen Zellen gezüchtet wird. Also Clean Meat war da so ein bisschen die Überschrift. Und ich habe zweimal hingeguckt, war mir auch gar nicht so bewusst, dass es sowas schon gibt. Klingt alles so ein bisschen nach Science Fiction. Demnächst basteln wir uns unser Schnitzel wahrscheinlich. Aber es gibt wohl noch keine Zulassung in Deutschland für sowas. Da bin ich ja so ein bisschen beruhigt eigentlich.
Ja, das kann ich verstehen, wenn man jetzt an irgendwelche Labortechniken denkt und wie das Ganze dann da irgendwo gezüchtet wird oder ähnliches. Aber dieses Clean Meat oder halt auf Deutsch, dann nennen wir es erstmal nicht reine Fleisch, sondern eher kultiviertes Fleisch, so würde ich es nennen, hat nichts mit Kultur zu tun in dem Sinne, woran jetzt viele vielleicht denken an Kunst und Kultur, sondern eine Kultur, die ich anlege in einem Labor. Das wird halt wirklich aus tierischen Zellen in so einer kontrollierten Umgebung gezüchtet, hat aber wirklich in Deutschland noch keine Zulassung. Es wird aber intensiv daran geforscht und diese Technologie geht halt auch immer weiter. Und es gibt so ganz viele zugelassene Produkte schon, aber halt eher so im Bereich Singapur. Hat natürlich auch Vorteile, muss man natürlich auch sagen. Also Reduzierung CO2-Fußabdruck, wenn ich das Ganze im Labor züchte und nicht draußen auf der Weide. Natürlich, klar, Nutzung von Land, von Wasser, natürlich hat das riesengroße Vorteile. Aber ich kann verstehen, wenn viele da noch so ein bisschen Vorbehalte haben. Und ich glaube ganz ehrlich, bis das in Deutschland kommt, bei den aktuellen Regulierungsbehörden, die wir haben, glaube ich, dauert das noch eine Zeit lang. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist die Zukunft. Machen wir uns da mal nichts vor. Das wird irgendwann auf den Tellern landen. Garantiert, bin ich mir absolut sicher, in den nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren.
Aber es gibt ja auch die veganen Burger zum Beispiel, die ich jetzt gar nicht so übel finde. Ich habe mir da tatsächlich in einer Ferienwohnung während Dreharbeiten musste schnell gehen. Ich musste mir noch was zum Mittagessen machen und hatte da so eine Küche drin und dachte, Mensch, also bevor du jetzt eine Pizza bestellst, gehst du mal eben in den Supermarkt. Hab mir da so Burger-Patties geholt und wollte mir selbst einen Burger machen. Merke aber erst in der Ferienwohnung, dass es vegane Burger sind. Ja, also ich habe nicht richtig gelesen oder ich hatte meine Brille nicht auf, eins von beiden. Ich habe die dann in der Pfanne angebraten, ein bisschen gewürzt und war wirklich positiv überrascht, wie gut die eigentlich geschmeckt haben. Nur weiß ich, sie sind lange kritisiert worden, weil es immer hieß, oh, hochverarbeitet, vergesst das, esst lieber einen richtigen Burger, der ist im Endeffekt immer noch besser. Aber jetzt habe ich auch vermehrt auf Social Media immer wieder gesehen, dass sich da wohl eine Menge getan hat und inzwischen gar nicht mehr so viele üble Zusatzstoffe drin sind.
Ja, absolut richtig, denn viele von diesen pflanzlichen Fleischalternativen standen einfach extrem in der Kritik. Aber muss man auch wirklich sagen, zu Recht, weil sie sehr stark verarbeitet waren, weil sie oft mit Zusatzstoffen versehen waren. Das heißt, das war halt wirklich so ein Kritikpunkt, der auch ganz oben stand, den ich aber auch immer angemerkt habe. Aber da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan, weil die Rezepturen sehr stark verbessert wurden, immer weniger Zusatzstoffe, Nährstoffgehalt wurde auch optimiert und es wurden sehr viel bessere Ausgangssubstanzen genommen. Ob das nun die Bohnen waren, ob das Linsen waren, Quinoa, also einfach sehr, sehr viele Produkte, die auf der pflanzlichen Ebene schon sehr viele Vorteile bieten, als jetzt, wie gerade eben erwähnt, solche Geschichten wie das klassische Weizenprotein oder Tofu oder ähnliches. Und man muss halt auch wirklich sagen, von Inhaltsstoffen können die halt oft bestechen durch sehr, sehr gute Geschichten, weil die natürlich dann ganz oft weniger von diesen gesättigten Fettsäuren haben. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn es pflanzlichen Ursprung hat. Und es gibt halt einzelne Produkte, die ich auch wirklich ganz okay finde. Also ich bin extra mal in Vorbereitung auf unseren Podcast heute in den Bio-Supermarkt hier bei mir um die Ecke gegangen. Thorsten, du weißt, welchen ich meine. Wir waren da schon häufiger drin. Mhm. Und habe extra mal geschaut, was es so gibt. Und ich habe ein Burger-Patty gefunden, was ich echt gut fand, weil von den Zutaten, das sind jetzt erstmal viele, ich lese jetzt nur mal ein paar vor, waren das einfach nur rote Linsen, Kürbis, ein bisschen Mangopüree, ein bisschen Stärke da mit drin, aber ansonsten Peperoni, ein paar Sonnenblumenkerne, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, ein bisschen Sonnenblumenöl, also wirklich viele natürliche Zutaten. Ich brauche natürlich einige davon, um so eine ähnliche Konsistenz herzustellen, so eine ähnliche Textur wie von einem Fleischpatty, dass es dem so ein bisschen nahe kommt, damit ich auch den Verbrauchern ein ähnliches Produkt suggerieren kann. Aber was ich wirklich mittlerweile echt gut finde, und das war früher nicht wirklich oft der Fall, das muss man mal sagen, aber mittlerweile schon wesentlich besser geworden.
Okay, das klingt ja vielversprechend. Dann wird es wahrscheinlich dann irgendwann mit dem künstlich hergestellten Schnitzel auch mal besser oder man ist nicht mehr ganz so voreingenommen. Ich bin sehr gespannt. Interessant ist ja auch, dass man laut Verbraucherzentrale nicht sagen kann, ob die Ersatzprodukte unbedingt gesünder sind als echtes Fleisch. Wie ist denn da deine Einschätzung? Beziehst du da eher Stellung als die Verbraucherzentrale?
Ja, die müssen natürlich auch vorsichtig sein. Ich würde es mal ein bisschen differenzieren. Es hängt davon ab, welches Produkt du kaufst. Also es gibt schon die ersten Studien. Gerade in den USA gab es schon mehrere Studien zu dem Thema. Eine relativ interessante, die ich mal rausgesucht habe, vom Journal of Nutrition. Das ist wirklich ganz interessant, weil sie dort nämlich getestet haben, inwieweit das einen positiven Effekt haben kann, wenn ich Lebensmittel tierischen Ursprungs gegen eine pflanzliche Alternative tausche. Und dort war es wirklich so, dass sie in vielen Bereichen keinen Vorteil hatten, aber gerade bezogen auf die Herzgesundheit. Und das ist ja hauptsächlich auch ein Thema bezüglich bessere oder sagen wir es mal eher gesündere Fette. Also gerade die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, dass das natürlich oft ein riesengroßer Vorteil ist von pflanzlichen Alternativen. Aber halt auch eingeschränkt in Bezug auf geringen Verarbeitungsgrad. Und das ist eigentlich auch absolut mein Thema, mit dem ich um die Ecke kommen möchte. Ganz viele Produkte nehmen einfach sehr, sehr viele Zusatzstoffe, um ein Gefühl oder eine Textur von Fleisch zu erzeugen. Und das möchte ich nicht. Wenn ich Packungen umdrehe und ich sehe darauf sowas wie dieses Guarkernmehl, irgendwelche Formen von Agar-Agar, gibt es in gut und in schlecht, alle möglichen Formen von Carrageen, also Verdickungsmittel, alles, was so dafür sorgt, ähnliche Substanz, ja, Gefühl zu erzeugen, sowohl im Mund als auch in der Herstellung, dann bitte Reis ausnehmen. Davon bin ich wirklich absolut gar kein Freund, weil das oft Sachen sind, die unser Magen-Darm-Trakt negativ belasten, schlecht sind für unser Mikrobiom, sehr, sehr schlecht sind auch für die Verstoffwechselung anderer Nährstoffe, also wirklich dadurch auch so eine Art wie Mineralstoffräuber dem Körper künstlich zugeführt werden. Damit habe ich wirklich ein Problem, wenn jemand extrem stark veränderte Lebensmittel oder zu stark veränderte Ausgangssubstanzen nimmt. Also wenn er die Sojabohnen nimmt, fände ich super. Wenn er daraus Tofu macht, fände ich es blöd. Wenn er die Linsen, die Hülsenfrüchte oder ähnliches nimmt und daraus ein Patty macht, kein Problem. Wenn das unbedingt ein veganes Schnitzel werden soll und ich brauche super viel Verdickungsmittel und ähnliches, finde ich es blöd. Das heißt, schaffe ich es, eine natürliche Substanz zu finden, bin ich glücklich, muss ich daran super stark verarbeitet rumschrauben, dann bitte die Finger weg davon.
Wie sieht es eigentlich in Sachen Kennzeichnungspflicht aus? Das war ja auch lange Zeit so ein bisschen tricky, auf einer Verpackung überhaupt zu entdecken, dass ein Lebensmittel oder ein Fleischersatzprodukt zum Beispiel aus Erbsenprotein besteht?
Ja, da gibt es 2, 3 Probleme. Also erstmal ist das erste Problem, es hat sich natürlich schon mal ein bisschen verbessert, da will ich jetzt nicht zu böse sein, diese Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten. Es gibt so eine EU-Verordnung, die 1169, da steht das alles drin, dass ich alles auf der Verpackung angeben muss, halt auch bezüglich Allergene. Deshalb wundern sich viele oft, wenn auf so einer Verpackung hinten die ganzen Zusatzstoffe drinstehen und die Inhaltsstoffe und da manche Sachen dick geschrieben sind. Da denkt man, will der einen damit ködern oder soll das tolle Werbung sein? Nee, die dick geschriebenen Sachen sind einfach nur die, auf die man theoretisch allergisch sein kann. Und leider steht natürlich dann bei solchen Verpackungen drauf sowas wie Weizenprotein und man denkt, oh, ist halt pflanzliches Protein, aber dass es halt pures Gluten ist, ist halt ein anderes Problem. Also man muss das halt auch noch erkennen können, was das eventuell ist, weil da ja keiner drunter schreibt, ich packe hier pures Gluten in Packung. Also das ist halt ein bisschen schwierig, das dann auch noch zu erkennen, sagen wir es mal so, auch wenn es da drauf steht. Zumindest sind aber diese Allergene schon mal gekennzeichnet. Und diese zweite Sache, die finde ich einfach unfassbar bescheuert, dass gewisse Sachen bezeichnet werden dürfen und andere nicht. Also solche Begriffe wie Schnitzel, Wurst oder ähnliches. Bei gewissen Sachen ist es erlaubt, bei anderen nicht. Das heißt, hat sich so ein gewisser Begriff eingebürgert, darf man ihn nutzen, bei anderen nicht. Weil bei Milch ist es ja genauso. Alles, was ich aus Ersatzprodukten mache, wie Hafer oder Dinkel, muss halt Drink heißen und darf nicht Hafermilch heißen. Kokosmilch bleibt aber Kokosmilch, weil es schon immer so hieß. Also diese Begrifflichkeiten sind einfach bescheuert, worauf ich hinaus will. Ihr müsst es leider wirklich umdrehen, sonst wisst ihr nicht, was drin ist. Bloß weil außen irgendwas draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass das toll ist, einfach nur weil es leider dieser Verordnung entspricht und es konform irgendwie gekennzeichnet wurde.
Mhm. Jetzt lösen wir uns mal vom Fleisch und gehen mal hin zur Milch. Da hat sich ja auch eine Menge getan. Da hat so regelrecht eine kleine Revolution stattgefunden in den letzten Jahren. Wenn ich mir irgendwo einen Kaffee bestelle, dann habe ich inzwischen die Wahl zwischen Soja, Hafer und Co. Das erinnert mich dann an so eine Fastfood-Theke, wo ich irgendwie 10 Optionen habe, meinen Burger zusammenzuschrauben. Und irgendwie hat man den Eindruck, alle sprechen sowieso nur noch über Drinks und nicht mehr über die gute alte Milch. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen retro. Also ich bin groß geworden mit Vollmilch oder fettarme Milch und dazwischen gab es nicht viel.
Ja, ist ja auch vollkommen okay. Sind wir ja alle irgendwie mit groß geworden, je nachdem, ne, welcher Jahrgang man nun so ist. Es gibt aber schon große Unterschiede, was es mittlerweile alles an Ersatzvarianten gibt. Es gibt ja die Mandelmilch, die Hafermilch, die Reismilch, Sojamilch oder meinetwegen offiziell Bezeichnung jetzt alles mit Drink bitte versehen. Man sei es mir gestattet, dass ich keine Lust habe, das so mit Drink zu bezeichnen. Kommt am Ende aber auch selber raus. Was hast du denn davon zu Hause, Thorsten? Was trinkst du denn davon, von den Varianten? Oder ist bei dir nur die klassische Kuhmilch zu Hause?
Nee, tatsächlich haben wir die Vollmilch, die fettarme Milch und auch die Hafermilch. Also ich mixe aber auch schon mal so ein bisschen. Also beispielsweise, wenn ich morgens mein selbstgemachtes Granola-Müsli fertig mache, dann mache ich manchmal auch einen Schuss Vollmilch plus einen Schuss Hafermilch da rein, wobei ich halt auch weiß, die Hafermilch hat halt auch viel Kalorien. Es ist jetzt nicht so, dass ich Kalorien einspare, aber ich finde, so als Ersatz zur Milch schmeckt sie noch mit am besten.
Ja, jede einzelne Milch besticht halt auch wirklich durch ihre einzelnen Vorteile. Das heißt, es gibt natürlich super viele Varianten, ob es nun mittlerweile Mandelmilch ist, Hafermilch ist, Reismilch, Sojamilch. Man sei mir verziehen, dass ich alles Milch nenne anstatt Drink, kommt am Ende aber auf selbe raus. Und die von dir genannte Hafermilch macht natürlich auch nochmal einen riesengroßen Unterschied in Bezug auf andere Bereiche. Natürlich hat die vielleicht ein paar mehr Kalorien als jetzt eine Mandelmilch, aber halt auch weniger als Sojamilch. Also nur mal so als Beispiel, das ist jetzt nicht die schlimmste, die man im Schrank haben könnte. Aber da sind natürlich dann 7-8 Gramm Kohlenhydrate drin und es gibt die natürlich auch noch mit zusätzlich zugesetzten Zucker. Das heißt, da muss man halt auch im Endeffekt aufpassen. Und das, was halt entscheidend ist, wenn man sich die einzelnen Sachen mal anguckt, jede hat so einen gewissen Vorteil, den ich eventuell haben kann. Das heißt, da muss ich halt wirklich darauf achten, durch was die einzelnen Teilbereiche eventuell bestechen. Also wenn wir jetzt mal so eine Mandelmilch rausnehmen, hat die super viel Calcium im Vergleich zu anderen Milchvarianten. Also locker 50% mehr oder auch relativ viel Vitamin D, die doppelte Menge von anderen Varianten. Das heißt, das sind so Teilaspekte, wo man sagen kann, okay, super interessant, das wäre jetzt etwas für mich, weil ich damit garantiert oft im Alltag unterversorgt bin. Wohingegen bei anderen Bereichen, nehmen wir zum Beispiel mal Vitamin A, bei einer Mandelmilch habe ich 0,3 Mikrogramm. Oh ja gut, das kannst du kaum messen. Da habe ich bei den anderen 110 oder 120, also eine x-fache Menge davon. Das heißt, man kann gar nicht unbedingt sagen, die eine muss es sein. Das, was wir euch aber anbieten können, wir können hier so eine wunderschöne Tabelle, die ich hier mal erstellt habe, könnt ihr gerne von uns haben. Also wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne, ob über Instagram oder über unsere Mailadresse. Dann können wir euch gerne mal so eine Übersichtstabelle zuschicken. Dann wisst ihr genau, was in welcher Milchvariante drin ist. So könnt ihr da bestimmt euch nochmal ein bisschen näher drin einlesen.
Dann sind wir auch schon beim Käse, für den man ja normalerweise auch Milch braucht, wenn er nicht gerade aus dem 3D-Drucker kommt. Gibt es auch. In ganz, ganz vielen Supermärkten gibt es auch inzwischen haufenweise Käseersatzprodukte. Also das ist unfassbar, wie groß die Auswahl da inzwischen ist, finde ich. Also je nachdem natürlich, in welchen Supermarkt man geht. Aber was können die denn? Kannst du da irgendwas ruhigen Gewissens empfehlen?
Ja, der ganze Markt hat sich schon weiterentwickelt. Und man hat mittlerweile auch schon eine Vielzahl an Optionen, dass man auch relativ nah an diesen Geschmack und die Textur von traditionellem Käse herankommt. Natürlich nicht ganz, aber es gibt schon mehrere Produkte, die basieren halt zum Beispiel auf Cashew, auf Mandeln. Dann kommt dazu vielleicht noch ein bisschen Kokosöl oder Stärke. Dann kriege ich so langsam so eine Form von Konsistenz hin und auch so eine Art von Geschmackserlebnis. Natürlich, riesengroßer Vorteil, sind automatisch laktosefrei, ist klar. Sehr gut für Menschen jetzt, ob die eine Milcheiweißallergie haben oder laktoseintolerant sind, also dafür halt ganz praktisch. Und mittlerweile fügen auch schon einige Hersteller probiotische Kulturen hinzu. Aber gerade das ist ja so ein Anliegen, was mir immer ganz oft wichtig ist für das Mikrobiom. Und deshalb ist das mittlerweile auch schon so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich kann damit mittlerweile leben. Das heißt, es gibt schon wirklich ganz gute Hersteller. Manche werden auch noch extra angereichert mit so ein paar gesunden Fetten, Vitaminen, Mineralstoffen. Muss man die Packung mal umdrehen. Aber hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich absolut Nein gesagt. Mittlerweile sage ich, ist okay.
Es ist ja schon auch so eine kleine Herausforderung, wenn ich auf tierisches Protein verzichte. Aber es gibt ja zum Glück viele ja, pflanzliche Eiweißbooster, ein paar haben wir schon genannt. Was sind da so die besten? Also was jetzt wirklich ein vollwertig, wie auch immer man das definieren will, aber was wirklich richtig gut ist, um zu sagen, okay, wenn ich das esse, brauche ich nicht unbedingt Fleisch.
Ja, also man muss halt nochmal sagen, dieses Aminosäureprofil. Das Aminosäureprofil heißt ja letztendlich, aus welchen Proteinbausteinen das Lebensmittel zusammengesetzt ist. Ist natürlich Fleisch etwas, was ganz weit oben steht. Weil das pflanzliche Protein einfach nicht diese Wertigkeit erreicht, die tierisches Protein erreicht. Das muss man halt einfach sagen. Genauso wie auch zum Beispiel das Eisen, das Hemeisen. Also es gibt halt einen Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen. Eisen ist halt auch in einer anderen Verwertbarkeit, wenn es pflanzlich ist. Also dessen muss man sich halt schon bewusst sein, dass man ein gewisses Downgrade hat. Aber es geht ja darum, wie können wir das möglichst gut ausgleichen. Und alle Formen von Hülsenfrüchten, weißt du, Thorsten, finde ich super. Linsen, Bohnen, Kichererbsen, egal was. Sowohl proteinreich als auch ballaststoffreich. Dann die Alternative zu Tofu, ne? Tempeh finde ich ja super cool. Oder die Sojabohne per se, nicht unbedingt Tofu. Was dann manchmal als Nebenprodukt ist, was ich nicht so cool finde. Dann, ja, Thema Weizenprotein finde ich nicht so sexy. Das würde ich auch ein bisschen nach hinten stellen. Aber alle anderen Varianten, die man dafür nehmen kann. Also jede Form von Pseudogetreide, Amaranth, Quinoa. Dann auch alle Formen von Nüssen, Samen, also die Leinsamen, die Hanfsamen. Damit kann ich eigentlich super viel erreichen. Und wenn ich da eine gesunde Variation drin habe, also nicht nur auf ein Lebensmittel zurückgreife, schaffe ich es eigentlich auch ganz gut, viele Aminosäuren abzudecken, dass mein Körper auch nicht mehr unbedingt das Problem haben könnte, auf sehr viele Aminosäuren verzichten zu müssen. Und dann geht das eigentlich auch relativ gut.
Mhm. Jetzt stehen im Kühlschrank natürlich auch Butter, Schmand oder Sahne rum. Bei den meisten, denke ich mal auch. Auch da könnte man es ja rein theoretisch ersetzen. Wie sieht's da aus? Was wird man da nehmen?
Ja, ist eine Option. Dabei habe ich nur oft noch ein bisschen das Problem, dass diese pflanzlichen Alternativen oft aus gewissen Bestandteilen bestehen, die ich nicht so cool finde. Also es gibt halt welche, die sind dann auf Basis von so Kokosöl, Olivenöl, Rapsöl, manchmal auch in so Kombinationen. Aber oft ist da halt leider auch Palmöl drin. Und Palmöl hasse ich ja wie die Pest. Also aus dem Bereich der Öle ist das quasi mein Tofu, um es mal so auszudrücken. Und das ist halt ein bisschen schwierig für mich. Es gibt auch mittlerweile halt auch schon neue Varianten, die halt auch zum Beispiel auf Cashew oder ähnlichen Geschichten basieren, so als Alternativen. Aber ja, ist noch so ein Bereich, wo ich sagen würde, ist noch nicht so super. Ist natürlich aber auch ein Vorteil. Nehme ich so eine Variante, sind halt ganz oft auch einfach cholesterinfrei, ne? Muss man halt auch sagen. Also für Leute, die auf sowas achten müssen oder achten wollen, ne, man kann nicht automatisch sagen, das ist ein Nachteil. Mein Nachteil entsteht halt erst, wenn es stark verarbeitet ist oder wenn Substanzen mit reinkommen, wie zum Beispiel das Palmöl, wo ich sagen muss, Leute, ganz ehrlich, nee, das möchte ich da bitte nicht drin haben.
Okay, mal zum Thema Backen, weil da habe ich jetzt was gesehen, was mich so ein bisschen überrascht hat. Jeder, der gerne mal einen Kuchen backt oder sich vielleicht an Omas tolle Sonntagskuchen erinnert, da kam ja immer jede Menge Eier rein oder kommen bei den meisten immer noch, bei uns auch. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in einem Social Media Post gelesen, beziehungsweise in einem kleinen Video gesehen, wo so eine Foodbloggerin die Eier durch Bananen ersetzt hat. Und angeblich soll das total lecker sein.
Schon kamst du auf die Idee, jetzt will ich auch backen und kochen und tun. Finde ich gut. Ja, wirklich, von der Grundidee her muss man sich ja nur überlegen, warum schmeiße ich denn ein Ei irgendwo rein? Was kann denn das Ei? Eigentlich relativ einfach. Was macht ein Ei? Einmal dafür da, die Zutaten zu binden, eine gewisse Form von Bindung herzustellen und Feuchtigkeit hinzuzufügen. Jo, das kann aber eine Banane auch. Jetzt mal blöd gesagt, könnte das auch Apfelmus. Also da ist auch Pektin drin, bindet auch Wasser, hat auch eine gewisse Feuchtigkeit. Also ganz grobe Richtung, wenn du es zum Ausrechnen willst, ungefähr eine halbe zermatschte Banane ist ungefähr ein Ei, wenn das meiner zu Hause ausprobieren will. Das ist so ungefähr der Wechsel, den man mal machen könnte. Und das funktioniert wirklich gut. Natürlich sehr gut beim Backen, ne? Also alles, was so Muffins angeht, Kuchen, Pfannkuchen, kann man es ruhig mal ausprobieren. Hat man natürlich dann auch automatisch leicht diesen Bananengeschmack mit drin. Aber du könntest zum Beispiel auch mal andere Sachen ausprobieren. Klingt jetzt vielleicht für viele komisch, weil Apfelmus können sich jetzt vielleicht noch viele vorstellen. Aber du könntest auch die klassischen Leinsamen nehmen, nimmst so einen Esslöffel, zermahlen, machst so 3 Esslöffel Wasser dazu, dann hättest du denselben Effekt. Also nur mal so als Idee. Kann man einfach mal ausprobieren, muss man ein bisschen mit rumexperimentieren. Aber wäre eine coole Idee, alle, die sich irgendwie vegan ernähren wollen und da auf der Suche sind, das kann ich auch mit einfachen Hausmitteln machen. Da muss ich nicht in den Laden gehen und im Supermarkt irgendwas Teures als Ersatz kaufen.
Wo wir bei den Ersatzprodukten sind, müssen wir natürlich auch über Gelatine sprechen, ein tierisches Produkt, das zum Beispiel in Gummibärchen drin ist. Ich habe es in meiner Kindheit überlebt, aber viele Eltern wollen ja für die Kleinen auch lieber so die ganz gesunde, pflanzliche und vermeintlich, sage ich mal, gesündere Alternative haben. Ja, ist die aber wirklich gesünder?
Ja, du kannst natürlich auf pflanzliche Alternativen zurückgreifen, wie dieses Agar-Agar, was aus Algen gewonnen wird, Pektin aus Früchten, ne, also was zum Beispiel auf ja auch mit drin ist. Es gibt natürlich auch noch viele andere Varianten. Ne, da muss man halt auch sagen, alles was so Bindungen eingehen kann, wie Carrageen, ja, dieses Guarkenmehl. Es gibt halt auch Sachen, wo ich sagen muss, na, die finde ich jetzt nicht so cool. Wenn es einen pflanzlichen, natürlichen Ursprung hat, ist das oft ganz gut, dann habe ich damit auch kein Problem. Es gibt aber Varianten, die finde ich nicht so geil, weil sie halt einfach oft Probleme mit sich bringen. Das heißt, wenn diese stark verdickende Wirkung haben, ist es halt ein bisschen schwerer, das zu verstoffwechseln, kann zu Blähungen führen, generell ein aufgeblähtes Gefühl, ist auch manchmal wirklich ein gewisser Mineralstoffräuber, muss man auch sagen. Das heißt, dann habe ich nicht wirklich was gewonnen. Wenn man da aber eine natürliche Grundsubstanz nimmt, also was ich zum Beispiel richtig gut finde, Pektin, ist in jedem Apfel mit drin, ist aus Früchten gewonnen, hat eine gute Wasserbindungskapazität, aber ist auch noch gut zu verstoffwechseln, dann bin ich mit sowas fein. Das sollte jetzt aber bitte nicht die letzte Chemiekeule sein aus irgendeinem Labor. Dann habe ich damit aber kein großartiges Problem. Und für die meisten Sachen reicht das eigentlich auch relativ gut aus, die man so herstellt. Man muss halt aber dabei beachten, man muss das dann auch zeitnah verzehren. Ne, das muss man sich wirklich dann drüber nachdenken, weil es gibt ja so, also sorry, so industriell hergestellte Muffins, Thorsten, kennst du glaube ich selber, die nimmst du aus der Packung, die kannst du noch nach Wochen zerdrücken, die gehen wieder zurück, wie so ein Kissen, so theoretisch. Also, sorry, da muss man sich überlegen, da muss ja super viel Chemie drin sein, das kann ja nicht so sein, das kann ja gar nicht sein. Also, nehme ich da natürliche andere Substanzen, dann ist das vielleicht schon mal eher ausgetrocknet und hält dann nicht so super lang. Aber alles, was ich zeitnah verzehre, ist eigentlich kein Problem.
Also im Grunde haben wir bisher gelernt, lässt sich alles irgendwie ersetzen. Und ich finde es auch echt schwer, da so ein Fazit zu ziehen im Sinne von, das ist besser als dies oder umgekehrt. Und darum haben wir jetzt unsere 5 Tipps für deine Gesundheit, wo Alex nochmal so die Quintessenz aus dieser wirklich spannenden Folge für euch zusammenfasst. Mit Pro und natürlich Contra.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Und der ist mir ganz wichtig, ihn voranzustellen, weil das ist mein Auswahlkriterium, wenn ich ein Fleischersatzprodukt nehme. Nämlich der geringstmögliche Verarbeitungsgrad. Und darauf sollte man unbedingt achten. Das heißt, wenn ich die Verpackung umdrehe und sehe darauf irgendwelche Begriffe, die ich nicht kenne, sollte ich mir dessen bewusst sein, das Ganze vielleicht mal genauer durchzulesen, bevor ich ein gesundes Stück Fleisch, ich sag's mal extra so provokant, gegen ein ungesundes Fleischersatzprodukt tausche. Tipp Nummer 2, und das ist eigentlich die Fortsetzung von Nummer 1, der geringe Verarbeitungsgrad. Ich kann natürlich Soja als Ausgangssubstanz, die ich cool finde, als Sojabohne, Edamame oder ähnliches nehmen oder Tofu. Problem ist aber, nämlich Tofu habe ich noch 10% der Inhaltsstoffe. Und das ist das riesengroße Problem. Und das geht leider ganz oft mit einem erhöhten Verarbeitungsgrad einher. Umso höher es verarbeitet ist, umso mehr geht leider ganz oft verloren an Vitaminen und Mineralstoffen. Tipp Nummer 3 bezüglich allen Milchalternativen. Könnt ihr gerne darauf zurückgreifen, habe ich mit allen Varianten eigentlich gar kein Problem. Ob das nun die Hafermilch ist, die Mandelmilch oder ähnliches. Achtet nur bitte darauf, wenn ihr das Ganze umdreht, ob da zusätzliche Zuckerzusätze oder ähnliches drin sind. Darauf solltet ihr unbedingt achten, denn damit kann ich mir so ein Lebensmittel leider versauen, wenn es dann super hochkalorisch ist oder leider extrem viel Zucker enthält. Tipp Nummer 4. Bitte auf Allergien achten. Mittlerweile, das ist ja ganz gut, aufgrund der neuen Verordnung, wenn ihr etwas umdreht und ihr seht in der Zutatenliste gewisse Sachen dick geschrieben, sind das potenzielle Allergene. Und deshalb unbedingt darauf achten, ob es da eventuelle Kreuzallergien gibt oder ähnliches, denn ich möchte nicht, dass ihr dann, wenn ihr viele Fleischersatzprodukte eurem Körper zuführt, dann eventuell bezüglich Allergien ein Problem habt. Und letzter Tipp. Wonach soll ich auswählen und was soll ich eigentlich kaufen? Ich kann verstehen, dass das super komplex ist. Am Ende des Tages, leider der Titel sagt nichts über das Produkt aus, ob da nun Wurst draufsteht, ob da nun Schnitzel draufsteht oder ähnliches. Der Begriff sagt leider nicht unbedingt etwas darüber aus, was ich als Ersatzprodukt darin habe. Das heißt, dreht bitte immer eure Packung um, achtet darauf, dass es möglichst viele Ausgangssubstanzen sind, die natürlichen Ursprungs sind, und dann habe ich auch gar kein Problem damit, wenn ihr auf Fleischersatzprodukte zurückgreift.
ein äußerst spannendes Thema. Mehr Infos zum Podcast Gesund gefragt oder auch die Möglichkeit, einfach Fragen an uns bzw. an Alex zu stellen, habt ihr, wenn ihr unseren Instagram-Feed besucht. Podcast Gesund gefragt heißen wir da bei Instagram. Da dürft ihr uns auch sehr gerne folgen. Werdet mit Updates versorgt zu neuesten Folgen, aber auch zu den neuesten Fernsehreportagen, die wir beide machen. Aktuell warten wir wieder darauf, euch den Ausstrahlungstermin für die neueste RTL.12-Reportage mitzuteilen. Das gibt's dann immer in unseren Stories. Es lohnt sich also, uns zu folgen. Ansonsten, in der nächsten Woche gibt's wieder eine frische Folge hier im Podcast. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.